ARD.
Hi, mein Name ist Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich liebe es, mir über alles und nichts, manchmal auch zu viele, Gedanken zu machen. Heute, wem gehört der Mond? Erster! Erster da, also zack, alles meins. Ihr hättet euch ja auch mal mehr beeilen können. So ist es doch abgelaufen und so läuft's bei uns doch auch irgendwie immer ab, oder? Kolumbus, Cortez, die Wikinger, die Mongolen, Cäsar, ach, ich könnte ewig so weitermachen. Und der Mond? Die Amerikaner haben ihn im Juli 1969 als erste überhaupt betreten und ihre Flagge draufgestellt. Gehört er ihnen deshalb? Nee. So einfach geht's dann doch nicht. Aber die ganze Symbolik rund um den toten Gesteinsbrocken da oben, die hat in den letzten Jahren auch niemanden so richtig interessiert. Nur jetzt, 50 Jahre später, ist die Frage brisant, aufgeladen und voller Unvorhersehbarkeiten. Was sagt jetzt also das Gesetz? Wem gehört er? Und was sagt die Realität? Kann man einen Himmelskörper überhaupt besitzen? Und warum sollte man das wollen?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Der Mond hat tatsächlich einen Besitzer. Er ist Allgemeingut. Er gehört der Menschheit. Das ist schriftlich in einem Vertrag festgelegt. Im Weltraumvertrag von 1967. Was da genau drinsteht, das hat mir Ingo Baumann erklärt. Er ist Jurist für Technologierecht und Raumfahrt und Gründungspartner von BHO Legal, einer Kanzlei in Köln, die beispielsweise große Einrichtungen und Unternehmen der Raumfahrtindustrie berät. Artikel 1 dieses Vertrages legt jetzt also direkt fest, der Mond und andere Himmelskörper können von allen genutzt werden, sind Sache der Menschheit und nicht einzelner Staaten, und alle dürfen gleichberechtigt überall forschen und alles nutzen.
In Artikel 2, und da kommen wir eigentlich schon zu der zentralen Vorschrift, steht da nochmal, der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, unterliegt keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel. Und eigentlich dreht sich die Diskussion, zu der wir jetzt gleich kommen, dreht sich hauptsächlich um diese beiden Vorschriften.
Denn ihr hört ganz richtig raus, es gibt da eben doch eine Diskussion. Es ist nicht so klar und deutlich, wie man meinen könnte. Keine nationale Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel. Das sind die Worte, an denen aktuell gezogen und gedehnt wird, bis sie fast nicht mehr zu erkennen sind. Denn diese Worte stammen aus einer Zeit, in der niemand ernsthaft vorhatte, den Mond auch wirtschaftlich zu nutzen.
Der Weltraumvertrag eigentlich, auch wenn er viele andere wichtige Regelungen enthält, ist eigentlich eine Art Abrüstungsvertrag, der eben im Kontext des Wettrüstens zu verstehen ist und der dadurch getrieben war, dass jede der beiden Seiten Angst hatte, dass die andere jeweils schneller ist und dort eben auch von dort aus zum Beispiel auch Kernwaffen losschicken könnte. Sonst wäre der vielleicht nie zustande gekommen.
Und das ist aber jetzt, 50 Jahre später, eine komplett andere Nummer. Die Artemis-Mission hat einzig und allein das Ziel, den Mond in Zukunft nutzbar zu machen. Es geht um Krater mit Eis, um strategische Orte, um Ressourcen. Wie diese Nutzung im Detail aussehen soll, dafür schaut euch mal unbedingt die Doku Artemis 2 zurück zum Mond in der ARD-Mediathek an. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Tja, und ich frage mich jetzt aber, wo ist denn die Grenze zwischen Nutzung und Besitz? Wenn ich meinem Nachbarn sage, dass ich seinen Vorgarten ja nur nutzen, aber nicht besitzen will, dann wird das nicht funktionieren. Und ich kann auch nicht einfach im Stadtpark anfangen, nach Gold zu graben und der Polizei dann erklären, der Park wäre doch Allgemeingut. In dieser Grauzone zwischen Besitz und Nutzen navigieren wir also unser Raumschiff. Und wer in Grauzonen Vorteile haben möchte, der schafft einfach Fakten. Ist schon immer so gewesen, oder? Fakten und neue Gesetze.
Das fing an, dass zwei Staaten, natürlich die Vereinigten Staaten, aber auch Luxemburg, Gesetze verabschiedet haben, die national gelten und die es dann aber Unternehmen erlauben, dass sie diese Ressourcen, die abgebaut werden, auch besitzen und kommerziell verwerten dürfen. Und diese beiden Gesetze haben dann eigentlich eine Entwicklung losgetreten, die dazu geführt hat, dass noch einige andere Staaten, Japan zum Beispiel, die Vereinigten Arabischen Emirate, auch solche nationalen Regelungen verabschiedet haben.
Ah, es wird für viele also immer dringlicher, die Nutzung des Mondes zu regeln. Was darf ich verkaufen, nutzen, besitzen? Das sagt der Weltraumvertrag nicht explizit. Und jetzt kommen also die USA und schreiben die Artemis Accords, also die Artemis-Abkommen, die genau das regeln sollen. Grundlage ist der Weltraumvertrag. Viele nützliche Dinge werden geregelt, aber ja, da steht natürlich nicht drin, wir werden alles, was wir finden, fair untereinander aufteilen und der Menschheit schenken. Nein, da steht drin, wer zuerst kommt, mal zuerst. Erster! Wie sollte auch etwas anderes drinstehen? Der Vertrag ist doch von uns Menschen geschrieben. Wie sollten wir plötzlich anders denken als bisher? Also steht in den Artemis Accords auch Folgendes. Hast du eine gute Ressource entdeckt, einen wichtigen Standort für dich ausgemacht, dann darfst du eine Safety Zone einrichten. Hoppla, eine Sicherheitszone. Was heißt das denn jetzt? Also nun doch ein Zaun auf dem Mond?
Diese Sicherheitszonen auf dem Mond, die sind was ganz Gefährliches. Denn wer zieht die, ne? Und wie groß werden sie gezogen? Und wenn wir uns jetzt wirklich mal vorstellen, es gäbe meinetwegen ein Wasservorkommen auf dem Mond, was vielleicht so groß ist wie ein See. Ja? So, und ich wäre jetzt als Erster dort, würde dort irgendwie ein bisschen was aufbauen und würde dann sagen, so, ne, 10 Kilometer um den ganzen See ist jetzt meine Sicherheitszone. Dann hätte ich einmal die gesamte Ressource, die an dieser Stelle vorhanden ist, ne, hätte ich sozusagen für mich gesichert, ne? Und spätestens dann, wenn ich anfange, solche Sicherheitszonen zu definieren und sie dann auch zur Not durchzusetzen, dann wiederum komme ich natürlich spätestens auch wieder zu dem Artikel 2 des Weltraumvertrages und dem Verbot der nationalen Aneignung zurück. Ja?
Spätestens hier wird die Grenze zwischen Nutzen und Besitz ganz heftig mit Mondstaub verdeckt. Und wer soll sich denn auch darüber beschweren? Und wo? Auf dem Mond zu landen und zu bleiben, ist derart kompliziert und teuer. Die Konkurrenz, die sich beschweren könnte, die lässt sich an einer Hand abzählen. Erster ist also eine fantastische Strategie. Die Artemis Accords sind mittlerweile von knapp 60 Staaten unterzeichnet und anerkannt, auch von Deutschland. Aber dreimal dürft ihr raten, wer fehlt. Russland und China. Und die beschweren sich natürlich über das neue Gesetz aus dem Westblock. Klar, weil die Regel Erster, die macht nur Spaß, wenn man auch Erster ist. Ich gebe euch hier noch einen Podcast-Tipp zum tiefer Eintauchen. Der SWR-Podcast Das Wissen, der hat eine spannende Folge genau zu dem Themenkomplex gemacht. Die heißt Gerangel um den Mond, was die USA und China planen und was sie dürfen. Den Link gibt's in der Podcast-Beschreibung. Eigentlich bräuchte es dringend einen gemeinsamen neuen Vertrag. Eine Regelung, bei der alle zustimmen und sich einig sind. Hat doch sogar im Kalten Krieg geklappt. Aber das wird aktuell definitiv nicht passieren, sagt Ingo Baumann.
Es ist nur so, dass sich eben die geopolitische Situation hier auf der Erde so entwickelt, dass man also zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zurzeit eben überhaupt keine Einigung erzielen kann und mit China eben auch nicht. Und sodass also alle Anläufe, die man da machen würde, entweder von der einen Seite sind, dann aber von der anderen Seite abgelehnt werden. Und es ist auch jetzt schon klar, dass wenn die internationale Raumstation 2030 ungefähr dann wirklich mal ihren Betrieb einstellt, dass es dann eine internationale Raumstation dieser Art, die auch Russland einschließen könnte oder die sogar auch China einschließen könnte, dass es das nicht geben wird.
Wir Menschen streiten hier unten auf der Erde bis aufs Blut um jeden Millimeter Gartenzaun, um jedes schiefgelegte Handtuch am Hotelpool oder neuerdings sogar um komplett souveräne Staaten. Aber auf dem Mond teilen wir plötzlich alles mit allen. Amerikaner mit Chinesen und Russen mit Europäern, alle als weise und umsichtige Vertreter der Menschheit.
Ja, das wäre natürlich, ne, wäre wünschenswert, wenn wir das betrachten als eben eine gemeinsame Sache der Menschheit, so wie es eigentlich auch im Weltraumvertrag hier angelegt ist. Ne? Und wer auch noch aus der Raumschiff Enterprise und dieser Generation kommt, da war das ja auch ganz stark vertreten. Ne? Dass eben die Menschen zusammen, unabhängig von ihren Nationalitäten und Rassen und Religionen, eben gemeinsam das Weltall erobern, ja, und dort eben eigentlich unsere Konflikte und so weiter, die wir hier auf der Erde haben, eigentlich hinter sich lassen und dort eben als Menschheit tätig sind.
Wem gehört der Mond? Den Ersten? Den Stärksten? Den Schlausten? Noch gehört er niemandem, aber wahrscheinlich wird der Mond denen gehören, die es können. Technologisch und finanziell. Genau wie damals die Spanier und Portugiesen die besten Schiffe, die mutigsten Kapitäne und die beste Navigationstechnologie hatten. Oder als die Römer das beste Heer und die ausgeklügelste Technologie hatten. Oder als die Wikinger die besten Boote und den meisten Mumm hatten. Oder. Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Prognose falsch ist, denn wir wissen sehr gut, wohin uns das Prinzip Erster bringt, oder? Es würde folgerichtig bedeuten, dass wir nicht nur Menschen auf den Mond bringen, sondern dass wir unseren Krieg auch gleich mitnehmen.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Maike Zumhoff.